Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe den Titel tatsächlich, willkommen. Ja, meine Aufgabe ist, etwas zu den epidemiologischen Daten oder zu den Schätzwerten vorzutragen, die sich mit Blutstoffverfolgung beschäftigen. Ich werde zuerst ein paar Basisdaten referieren. Dann zur Epidemiologie der DDR-verfolgten Städten Ihnen eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe vorstellen zu dem, wie ich finde, wichtigsten vergessenen Thema, nämlich den stummen Opfern, die Sie überhaupt noch nicht kenntlich gemacht haben, und schließlich einiges zur Schlussfolgerung. Aber es gibt eine Hintergrundmatrix, die erklärt, warum die DDR-Bevölkerung etwas sensitiver auf die Traumatisierung der DDR-Zeit reagiert hat, als dies in anderen Ländern der Fall ist. 8-12% der Bevölkerung im Bundesland, das ich hier vertreten darf, sind Gegenstand politischer Verfolgung durch das NS-Regime. Etwas mehr als 70% der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns. Mecklenburg-Vorpommern hat vor Ende des Krieges 700.000 Einwohner, nach den Fluchtwellen 2,4 Millionen. Also 70% der Nachkriegsbevölkerung stammt aus den Ostgebieten. Flüchtlinge, oft traumatisiert. Dritter Fakt, es gab im Osten Deutschlands etwa 1,9 Millionen Vergewaltigungen mit mindestens 340.000 Suiziden der betroffenen Frauen und 60.000 aus diesen Vergewaltigungen stammenden Kindern, von denen nur etwa 50% der Herkunft wissen und danach erfolgt die DDR-Erbschaft. Wir wissen von etwa 250.000 bis 300.000 politischen Häftlingen, von 230.000 Häftlingen in sowjetischen Straflagern. Da hören aber die präzisen Schätzungen schon auf. Es gibt eine große Gruppe von Zwangsausgesiedelten aus den Grenzgebieten, die Opfer der Aktion Rose, die Opfer der Christenverfolgung Ende der 50er Jahre, natürlich die Opfer von Kinderheimen und Jugendwerkhöfen, die wir bisher noch nicht zahlenmäßig genau spezifizieren können, und die Opfer von Zersetzungsmaßnahmen, 20.000 im Jahr. Ich komme am Abschluss zu einer Gesamtschätzung. Die gesundheitlichen Risiken sind sehr gut im Hinblick auf psychische Folgeschäden untersucht worden. Da kann man sagen, dass das Risiko einer Traumafolgeschädigung für die Opfer politischer Gewalt in der DDR bei 30-70% liegt. Dass es aber immerhin 30-50% der Betroffenen gelingt, im Laufe des Lebens zu restrukturieren und nicht mehr behandlungsbedürftig zu sein. Dass es aber bei denen, die krank bleiben, zu relativ harten Chronifizierungsprozessen kommt, wenn man nach 15 oder 20 Jahren nicht mal mit dem Paradigma der posttraumatischen Belastungsstörung messen kann. Da die Übergangswahrscheinlichkeit in andere psychische Störungen als außerordentlich hoch einzuschätzen ist. Und, das ist ein vollkommen vernachlässigtes Thema, politisch Verfolgte haben ein erhöhtes Sterberisiko an somatischen Phänomenen um den Faktor 2,5. Das ist eine sehr vernachlässigte Dimension. Wir wissen, dass Traumatisierung zu einer vegetativen Übererregbarkeit führen, zu einem dauernden Stresszustand. Und das führt zu einer 2,5- bis 3-fachen Risikoerhöhung für koronare Herzerkrankungen. Wir wissen, dass diese Menschen ein 2-fach erhöhtes Schlaganfallsrisiko haben, weil sie eine Angstverarbeitung haben. Wir wissen, dass die Unfallraten erheblich erhöht sind. Und wir wissen, dass verfolgte Menschen über ein verändertes Krankheitsverhalten niedrige Überlebensraten bei chronischen körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus und koronare Herzerkrankung, haben. Das Todesrisiko ist bei solchen chronischen körperlichen Erkrankungen um das 4- bis 8-fache. Das Problem dieser Folgen von Realtraumatisierung ist, dass man das schlecht messen kann. Denn der Transfer der Schäden erfolgt nicht als Krankheit, sondern als ein Merkmal mit unterschiedlicher Penetranz. Die Rehabilitationspraxis sieht so aus, dass wir eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Betroffenen haben. Man spricht in diesem Zusammenhang von stummen Opfern, die es für sich behalten und nicht in der Rehabilitierungsprozesse oder in der Öffentlichkeit geben, sogenannten Sprechern. Wir haben im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe in Mecklenburg-Vorpommern versucht, dieses Phänomen zu erfassen, zu quantifizieren und dahinter zu schauen. Wir haben eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe, deren Gesamtstichprobe wir reduziert haben. Wir haben allen Menschen in der allgemeinen Bevölkerung diese drei Fragen gestellt. Wurden sie politisch verfolgt? Sind sie wegen politischer Verfolgung inhaftiert worden? Oder haben sie wegen bestimmter Überzeugungen sozial oder andere Nachteile erlitten? 9,5% der Bevölkerung beantwortet diese drei Fragen. Und wenn man das in Interviews verifiziert, kann man sagen, 9,5% unserer Bevölkerung ist Opfer politischer Verfolgung geworden. Die stummen und sprechenden Opfer verhalten sich im Faktor 7:1. Das heißt, nur einer von 7 Geschädigten ist bisher in die Öffentlichkeit getreten oder hat Rehabilitation beantragt. Das ist sehr bemerkenswert. Es gibt nur 2 Faktoren, die das unterliegen, die als Erklärung herangezogen werden. Die stummen Opfer haben sowohl was ihre schulische als auch ihre berufliche Ausbildung betrifft, ein etwas geringeres Ausbildungsniveau. Wenn Sie sich die stummen Opfer ansehen, dann finden Sie ein Verfolgungsspektrum in der Häufigkeit der Repression, was relativ gut dem gleicht, der Menschen, die Rehabilitation oder Leistung beantragt haben. Psychische Bedrohung steht an erster Stelle, Hafterfahrung an zweiter Stelle, physische Bedrohung an dritter und andere Aspekte an vierter, fünfter und sechster. Und wenn Sie dann diese Menschen präziser interviewen, was Zersetzungsmaßnahmen betrifft, erreichen sie Häufigkeitsraten, die ganz bemerkenswert sind. Diffuse Repression mit 45%, Eingriff in die Persönlichkeitsrechte mit 36%, Reglementierung, Vorladung zur Behörden mit 41%. Und gerade die Applikation und die Kombination dieser einzelnen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum ist ja das, was pathogen wird. Vergleichen Sie die Verfolgten mit den Personen der Allgemeinbevölkerung 25 Jahre später, finden Sie keine überzufällig häufig vorhandenen posttraumatischen Belastungsstörungen mehr. Aber Sie finden hochsignifikant häufiger Suchtstörungen, etwas mehr depressive Störungen, signifikant häufiger Angststörungen, etwas erhöhte Raten an Schmerzstörungen und signifikant erhöhte Raten an Angststörungen. Mit anderen Worten, das Konstrukt der posttraumatischen Belastungsstörung allein ist 25 Jahre später nicht mehr zielführend, sondern die Risikoerhöhung, die Folgen von Haft und anderen Formen von Zersetzung oder von politischer Folgen steht in ganz anderen Gesundheitskategorien. Stummen unterscheiden sich von den sprechenden Opfern, solange dass sie mehr körperliche Beschwerden aufweisen. Man hat keine Unterschiede in den Diagnosen psychischer Störungen und keine Unterschiede in den erfassten somatischen Werten. Das war für uns sehr überraschend, weil wir eigentlich geglaubt haben, dass die stummen Opfer mit einem sehr viel höheren Krankheitsgrad erfahren. Was sind die Gründe, die wir erfahren haben, warum keine Rehabilitierungsanträge gestellt werden? Viel gibt, 16,5% sagen, sie haben kein Interesse, wir wollen Reaktualisierungserleben vermeiden, ich brauche das nicht, ich habe keine Beweise. Fast 10% sagen, sie haben keinen persönlichen Schaden. 16% erwarten ein negatives Ergebnis und 15% sagen, meine traumatischen Erfahrungen. Wenn wir das diskutieren, Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass heutige repräsentative Untersuchungen im Osten Deutschlands berücksichtigen müssen, dass es schon während der DDR-Zeit zu einer massiven Fluchtbewegung in den Westen kam und an dieser Fluchtbewegung überzufällig häufig Verfolgte teilgenommen haben. Und dass nach 1990 überzufällig viele Verfolgte den Osten verlassen hatten, weil sie einen Schnitt machen wollen. Und wenn man dann, haben wir mit Hilfe des epidemiologischen Fallregister gemacht, wenn man dann hochrechnet, wie hoch der Bevölkerungsanteil ist, der manifest politisch verfolgt wurde, dann dürfen wir in Mecklenburg-Vorpommern von einem Anteil von 28,5% der Bevölkerung ausgehen. Nur von diesen 28,5% sind inzwischen 2/3 in den Westen verschwunden, aus 2,4 Millionen Einwohnern bei uns, sind nämlich 1,7 Millionen. Zweite Schlussfolgerung, sogenannte stumme Opfer unterscheiden sich nach 20 Jahren nach der Wende nicht mehr von sogenannten Schreckensopfern. Was aber auch an diesen Populationsverschieden liegt. Die Gründe für ihr Schweigen sollten für uns mit Peinlichkeit und Scham besetzt sein. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, die Betroffenen, stummen Opfer zu ermutigen, sie zu artikulieren. Und zum Schluss, 25 Jahre danach, sind stumme Opfer offenbar nicht keine erschreckenden Opfer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.